Ah, ich merke das Wetter in den Knochen. Es zieht mir überall rein. Wie geht's Herrn Lochthofen? Hallo, ich grüße Sie.
Ja, wir sind schon fast im Novemberwetter angekommen. Gleich soll sich ja ein bisschen beruhigen die Woche wieder. Also es war schon ziemlich alle, die ich drauf haben gesagt, na man, jetzt hat uns der November wieder. Aber wir waren noch von der Woche in Pilzen und es war noch relativ überschaubar da oben am Rennsteig. Das heißt, wir können uns noch nicht beklagen. Aber ich sehe ja im Vorbeigehen, die Gera, also der Flutgraben, sind sehr spärlich dran mit Wasser. Das heißt also, es fehlt.
Es fehlt Wasser. Wir sollten uns über jeden Regentag freuen.
Ja, das ist so.
Das Lieblingsthema zwischen uns beiden sind ja die Raben. Wir haben zwei Nussbäume, also Walnussbäume, vor dem Haus oder hinter dem Haus. Und ich könnte also stundenlang die Raben beobachten, wie die, also es stürmte und da war klar, die Nüsse fallen runter, wie klug die dann die verstecken. Und ich frage mich immer wieder, wie finden die wieder an eigenartigen Stellen? Die müssen einen enormen Orientierungssinn haben und verstecken die Walnüsse. Also sie fressen sie nicht auf, sondern sie sind wirklich tatsächlich, sie denken vor, verstecken sie, um sie sich im Winter zu holen. Faszinierende Tiere, oder?
Erstmal sichern die natürlich, dass kein anderer die findet. Das ist immer ganz wichtig. Ich habe ja zwei Raben. Zwei Rabenkrähen sind das ja.
Ja.
Konkret gesagt, die richtigen Keulgraben sind hier nicht vorhanden und die sind auch deutlich größer, aber die sind ja auch schon sehr schön. Ich hatte eine sehr schöne, Clara hieß die Dame, die war so schlau, wenn die einen Walnuss gefunden hat, setzte sie sich, wenn ich kam, auf die Laternenmast. Und wenn ich vorbeikam, ließ die runterfallen. Und ich trat dann immer drauf, dann war das Ding kaputt und bin dann reingegangen. Und die hat dann die Walnuss gegessen. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, wer wen besser beobachtet. Die Krähen sie oder sie die Krähen.
Ja. Das sagt ja eigentlich viel über uns Menschen, dass wir glauben, wir sind die Krone der sogenannten Schöpfung und wir wissen alles und wir haben alles im Griff und fühlen uns als die überlegene Spezies. Sind wir nicht unbedingt, oder?
Naja, wenn man die Nachrichten hört und sieht, es gibt ja immer mehr Menschen, vor allem ältere Menschen, die man trifft, die sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr. Weil das alles so groß ist, hier ist aus allen Ecken der Welt, kommt es raus. Also man denkt, es kann gar nicht mehr gesteigert werden. Jetzt machen die Chinesen noch Manöver vor Taiwan und das vor einem Treffen zwischen Xi und Trump. Also alles so Zeichen, wo du sagst, nee, das ist nicht gut, was die da alle treiben. Und es ist natürlich für einen alten Nachrichtenmann für mich auch ziemlich belastend zunehmend, dass der Wahnsinn und der Unsinn kein Ende findet.
Ich habe jetzt bei Treffen manchmal erlebt, dass die Leute sagen, okay, es zieht mich so runter, lass uns mal nicht über Politik reden und versuchen, über die schönen Dinge zu reden. Und dann gibt es kurz Schweigen, dann reden wir mal. Und am Ende dreht man eine Schleife und kommt dann doch wieder zu den tragischen Dingen des Lebens.
Nee, wir können ja gleich einsteigen. Gute Nachrichten haben wir ja in Fülle. Also insofern sage ich mal, ich glaube, die Entscheidung in Bayern, dass man in München nochmal Olympia machen will, ich bin jetzt nicht der große Fan. Ich meine, abgesehen davon, dass das irgendwann in 10, 15 Jahren vielleicht stattfindet, da würde ich sagen, wir beide sind dann vielleicht eher nicht der Meinung, dass wir nach München unbedingt fahren müssen deswegen oder nach Rostock oder wo auch immer hin, was dann dazu auch noch mitgehört. Aber der Vorgang selbst, dass man sich so aufgerafft hat, so klar gesagt hat, nee, wir machen das ist ordentlich, wir haben das in Paris gesehen, die haben das schön gemacht in der Stadt. Das heißt also, das bringt uns voran und die 72er Olympiade in München wirkt ja heute noch nach. Das olympische Gelände, wenn man da vorbeifährt, man freut sich jedes Mal, wenn man das sieht und freut sich auch, wenn da Konzerte sind oder andere Dinge. Das heißt, es lässt sich vernünftig machen, es lässt sich so machen, dass spätere Generationen, also nicht nur Sportleute, etwas davon haben, dass man ordentliche Quartiere hat, dass man vielleicht eine ordentliche Straße baut. München ist ja auch dauerverstopft, also mein Eindruck zumindest. Also insgesamt, dass man in Deutschland, und da kommt eben etwas für mich ins Spiel, die Bayern verstehen es noch, trotz dieser ganzen, diesem Negativ-Blues, der Deutschland erfasst hat, immer wieder sich neu zu erfinden und immer wieder in die Lederhose zu schlagen und sagen, ja, wir machen was draus. Und das ist etwas, was ich mir gerne von Thüringen, Sachsen oder in Ostdeutschland mehr wünschen würde. Die versinken natürlich in einem selbstbemitleidenden Sumpf, ja, sage ich mal. Und das ist jetzt so ein schönes Zeichen, wo man sagt, ja, Deutschland kann durchaus noch was.
Sie loben gerade die Bayern, meine Güte.
Ja, Ja, das ist ja richtig. Ich bin ja jemand, der immer nur objektiv ist. Das heißt also, ich kann mich auch mit meinen eigenen Positionen kritisch auseinandersetzen, wenn ich das Thema Anger anspreche, was Sie ja auch so lieben. Da gefällt mir das nicht, dass das sich so entwickelt hat. Und das ist nicht meins, aber ich muss sagen, man darf einfach die Augen von den Realitäten nicht verschließen. Das wäre ja auch ein Thema, worüber wir uns weiterhin eifern müssen. Aber Bayern, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der absolute Fan von so Großveranstaltungen. Es ist nicht so, dass ich sage, Deutschland muss unbedingt Olympiade haben. Und was ich gar nicht gut finden würde, wenn das 2036 wäre, das wird ja auch diskutiert. Es geht ja um die 36er, 40er und 44er Olympiade. Ich hoffe, international, die sind klug genug zu sagen, nee, wir machen jetzt keine Fisimatenzchen, wir gehen in 40 oder 44, aber auf keinen Fall 36, weil 100 Jahre später nach der Berliner Olympiade ist das natürlich gruselig, die Vorstellung, Herr Höcke wird Kanzler und dann darf er in München die Olympischen Spiele eröffnen. 2036, stellen Sie sich das nur mal vor.
Ich muss sofort ablenken. Wissen Sie, woher Fisimatenzchen kommt?
Woher?
Das kommt, die französischen Soldaten, Napoleon, die haben ja immer gesagt, visitez Matin, die haben also die Jungs damit ins Zelt gelockt, komm in mein Zelt und dann machen wir hier keine Fisimatenchen, visitez Matin. Daher kommt das eine schöne Geschichte, oder?
Ja. Ja, wirkt, ich meine Soldaten, das heißt, das wäre eine Besatzungszeit, ist wahrscheinlich gewesen. Also,
Moment, die Napoleon waren
ja keine Dinge aus dem 30-jährigen Krieg, aus der napoleonischen Kriegen,
Napoleonisch,
immer noch nach in der Sprache.
Das absolut. Ist schon interessant. Ja, ich meine, Napoleon, die einen sagen Besatzer, die haben uns ja die Hausnummern gebracht und haben uns gezeigt, wo es lang geht. Na gut. Kommen wir mal zu Ungarn, zu Budapest. Ich habe ja ein grundsätzlich positives Verhältnis zu Ungarn, zu Budapest, nicht nur aufgrund ich war ein- oder zweimal dort im Urlaub mit den Eltern, aber auch, weil sie ja die grüne Grenze geöffnet haben und weil sie die ersten waren, die sich im Ostblock geöffnet haben. Ich hege eine Grundsympathie, ich finde Budapest toll und so, aber es fällt einem schwer, mit diesem Viktor Orban ein gutes Verhältnis zu Ungarn oder aufrechtzuerhalten, oder?
Naja, die müssen ja auch unterscheiden können. Ja. Die Ungarn an sich, obwohl sie ihn gewählt haben, sind natürlich Leidensgefährten von uns in einer großen Phase sozusagen der Geschichte. Dazu kommt noch, dass nicht Orban und seine Freunde die Grenze geöffnet haben. Es waren ja die sogenannten Gulasch-Kommunisten damals. Ja. Die sagten, sehr geht das nicht mehr weiter. Die waren zwar bemüht, sozusagen mit Moskau sich nicht zu vertreiben, ganz zu verscherzen, aber die haben das wenigstens gemacht. Das heißt also, dieser Teil, der sympathische Teil der Geschichte, der bleibt ja. Was jetzt passiert, Budapest ist ja plötzlich wieder im Gespräch wegen Trump, der versuchte mit Gewalt Putin dazu zu bringen, nach Budapest zu kommen und möglicherweise etwas Ähnliches zu unterschreiben, wie er es jetzt gerade mit Kambodscha und Thailand gemacht hat. Da ist Putin natürlich zugewieft, das ist ein alter KGB-Mann, das ist ein Diktator, der macht sich lustig über den Trump und hat ihn natürlich auch ein paar Mal vorgeführt. Und so hat er sich natürlich auch nicht dorthin pressen lassen, wo dann der Trump eine Show abzieht und er am Ende doch vielleicht was unterschreiben muss. Mhm. Putin hat kein Interesse an Krieg, an Frieden. Der will Krieg. Der will wirklich Krieg. Der ist der Meinung, die gehen jetzt Meter für Meter vor und die werden die Ukraine sozusagen in die Knie zwingen und zu einem neuen Vasallen machen, wie das schon immer in der Geschichte Russlands gewesen ist. Und deswegen ist sozusagen dieser naive Ansatz für Trump eines Immobilienhändlers, der sagt, naja, wenn wir den richtig übertölpeln, dann kriegen wir das schon hin. Nein, der Trump wird mal für mal vorgeführt von Putin. Die Frage ist jetzt, gleich daraufhin war ja der Rutte, also der NATO-Generalsekretär in Washington. Man hat nichts gehört, worüber die gesprochen haben. Ich fürchte, es sind die Tomahawk, über die man gesprochen hat und den Ukrainern. Die gibt es. Ist ja in Russland eigentlich kein Geheimnis. Die schreiben immer wieder darüber, dass schon längst ukrainische Offiziere ausgebildet werden am Tomahawk. Das heißt schon seit 2 Jahren. Das heißt also, die Spezialisten müssen nicht irgendwann in einer langen Prozedur, das ist noch ein bisschen komplizierter als das Fliegen von F-16 oder F-15. Das heißt, es kann sein, es gibt wieder eine Eskalation. Es kann sein, dass russische Städte viel stärker von den Ukrainern auch angegriffen werden. Das ist alles keine gute Entwicklung. Das heißt, ja, die Russen müssen an die Wand gepresst werden. Das nützt ja alles nichts, damit sie aufhören zu randalieren in Europa.
Also es gibt kein Treffen in Budapest. Putin hat Verhältnis zu Trump irgendwie übertrieben. Er hat kein Interesse an Frieden.
Der ist ja die Stimmung bei Trump wechselt ja täglich und er kann ja auch was früher Politikern sehr peinlich war, also wenn sie Unsinn erzählt haben, ja, also ich kann mich an Obama erinnern, der hat in irgendeiner Rede gesagt, eine Nation, die das Auto erfunden hat, die kann auch die Finanzkrise meistern und so weiter. Daraufhin hat natürlich in Europa jeder gelacht, vor allem in Deutschland, das Auto ist nicht in Amerika erfunden worden, wenn die Amerikaner mit Ford damals sozusagen die ganze Sache zum Massenprodukt machten. Das gibt es manchmal bei Politikern und da ärgert man sich lange natürlich über die, sozusagen so ein Fauxpas. Das ist für Putin, für Trump überhaupt kein Problem. Der lügt, erzählt irgendwelche Geschichten, Unwahrheiten, dummes Zeug und in der nächsten Woche erzählt er schon wieder das Gegenteil. Der hat, wie gesagt, dass den Maßstab, mit dem er Politik überhaupt fast so weit in die Tiefe gedrückt, ja, das ist irgendwo in der Gosse langsam angekommen. Mhm. Deswegen sage ich mal, dem ist das völlig klar. Aber er hat immer so eine Stimmung, also er hat ein Spielzeug, mit dem er gerne jetzt spielt, das war der Nahe Osten, wo es komplizierter wird, tatsächlich um Dinge geht, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht ungelöst sind, und das kompliziert wird, das ist nicht seine Aufgabe. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Akten liest, ja. Dann nimmt er sich was anderes, dann reist er nach Asien und versucht da was zu machen. Und es könnte ja sein sogar, dass bei diesem Treffen diese Woche zwischen Trump und Xi ja doch durchaus eine Beruhigung rauskommt im Verhältnis der beiden Länder. Das würde ja für uns ja auch Ausstrahlung haben. Denken Sie an die Automobilindustrie und die Chips, die ausbleiben. Aber er kann auch genauso übermorgen wieder was ganz anderes machen. Er kann dann Flugzeugträger nach Lateinamerika schicken und dann mit Flugzeugen Venezuela vielleicht versuchen einzunehmen. Ich weiß es nicht. Also der Mann ist sehr wechselvoll. Man kann das aber ausnutzen. Und das tut Putin sehr geschickt bis jetzt. Ja. Das heißt, er hat ihn immer wieder vorgeführt. Und man hat ja wirklich übers Jahr das Gefühl, dass Donald Trump an der langen Leine von Putin läuft.
Wie so ein launisches Kind, was man irgendwie am Ende aber dann doch wieder eingefangen bekommt. Jetzt kommen die Tomahawks vielleicht und dann auch noch die Taurus. Also da wird dann alles mal ausprobiert, was im westlichen...
Ja, das ist dann die Sogwirkung. Dann sind die Deutschen auch noch tiefer in den Konflikt reingezogen. Es ist natürlich auch von der Sache her begründbar. Es kann ja nicht sein, dass die Russen mit Drohnen, aber auch mit ballistischen Raketen, mit anderen Raketen die Ukraine täglich, nächtlich angreifen, Kinder und Frauen umbringen und die russischen Städte irgendwo ein Stück weiter weg von dem Geschehen leben ein ganz normales Leben. Das ist nicht sozusagen erklärbar. Insofern sage ich mal, verstehe ich die Ukrainer, dass sie diese Waffen wollen und dass sie auch natürlich auch den Krieg weiter nach Russland tragen wollen. Für uns alle ist das natürlich eine Eskalation, da gibt es ja gar keine Frage. Putin antwortet ja auf seine Art und Weise auf solche Geschichten. Er hatte gestern einen großen Auftritt gehabt mit Generalen, mit hohen. Im Übrigen war interessant das Foto, was dazu in den russischen Medien veröffentlicht worden ist. Es war ein normaler Besprechungsraum bei den Militärs. Aber Putin sitzt natürlich alleine an einem Schreibtisch. Und damit er nicht auf gleicher Höhe mit dem Militär sitzt, sondern eher als Oberkommandierender natürlich wichtig ist, haben die unter seinen Tisch sichtbar ein so 30 Zentimeter hohes Podest runtergebaut.
Wirklich?
Das wissen Sie, das ist bestimmt irgendwo im Internet, auch im deutschen Internet irgendwo zu finden. Putin mit Generale, Stichwort, wird was dabei rauskommen. Das heißt, da sehen Sie auch sozusagen wie bei einem asiatischen Potentaten vor 1000 Jahren, dass da sozusagen so Zeichen produziert werden. Und die anderen, der Generalstabschef und der andere, sitzen alle tiefer, damit Putin von oben herab in militärischer Uniform, also mit Camouflage, also das heißt, dass er da runterredet. Ich finde, solche Sachen, das ist ja so ähnlich wie jetzt die Kanadier ihren Werbespot im Kampf gegen die amerikanische Übermacht mit Ronald Reagan bespückt haben, wo die Amerikaner ja stocksauer sind. Oder diese Videoaufnahmen von Donald Trump, stellen sich vor, der deutsche Kanzler würde sich im Flugzeug abbilden mit einer Krone drauf und würde Fäkalien auf Demonstranten abwerfen. Das heißt also, der Zustand der Politik ist inzwischen auch natürlich auf einem Niveau angekommen, wo du wirklich niemand mit dem Kopf mehr schütteln kannst an diesen Stellen. Putin hat bei diesem Anlass eine neue ballistische Rakete vorgestellt, Burevestnik, also der Sturmvogel ist das, ja, sozusagen der Name, nur russisch Burevestnik. Und das ist eine Rakete mit Atomantrieb, das ist schon für uns alle sozusagen ein Moment, wo die Ohren steif werden müssen. Russen schicken Raketen, wo Atomantrieb dran ist. Das heißt, wenn die runterfallen, egal wo, wissen wir ungefähr die Folgen dessen, ja. So, und die können dann unendlich lange da oben im All operieren. Das heißt also nicht mehr nur wie eine ballistische Rakete von A nach B fliegen, sondern können dort im Prinzip fast jahrelang in Hab-8-Stellung schon da oben stehen. Also insofern sage ich mal, das ist jetzt der Krieg der Sterne, der noch weitergetrieben wird. Wir müssen zu einem Ausgleich kommen. Wir müssen zusehen, dass wir dieses aggressive Regime in Russland irgendwie einhegen. Und ohne ihm die Ukraine vor den Fraß zu werfen, aber die Entwicklung insgesamt in der Welt mit diesen ganzen Waffen ist irrsinnig.
Absolut irrsinnig. Naja, dann ja, gehen wir schon zur Innenpolitik oder bleiben wir noch ein bisschen im Ausland?
Ach ja, wir können März machen, aber ich glaube, mein Favorit für die Woche ist das Thema der Georg Mayer, der Thüringer Innenminister, hat in der Auseinandersetzung mit sozusagen den Rechtsradikalen in Thüringen wirklich einen starken Schachzug gemacht, indem er einfach mal zusammengefasst, was die alles im Parlament ganz legal anfragen. Und das ist dabei vor allem auch immer wieder und sehr stark, viel mehr als bei jeder anderen Fraktion, um sicherheitsrelevante, sensible Daten geht, also was die Brücken hier können, was die Talsperren hier können, wie viel Truppentransporte hier durch die, was es für Waffen sind und so weiter. Seine Zusammenfassung der ganzen Sache, die These, da arbeitet doch unter Umständen jemand für Putin und die Chinesen zu. Wir wissen ja, es gibt ja nun Verbindung auch der AfD zu China. Es ist ja gerade jemand verurteilt worden, der an zentraler Stelle in der sozusagen Hierarchie der AfD-Abgeordneten saß und für China spioniert hat. Also es ist alles nicht aus der Luft gegriffen. Und das ist eine Form der Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus. Da würde ich sagen, wenn wir mehr davon hätten, wäre es sehr gut. Also wenn wir jetzt sozusagen die Punkte vergeben könnten oder die Sterne für die Woche, Georg Mayer würde von mir 5 Sterne kriegen.
Ah, okay. Dann kommen wir mal zu der ewigen Diskussion um die Aussagen von Merz, die er nochmal wiederholt hat mit den Töchtern und so weiter. Das ist ja jetzt eine gesellschaftliche Diskussion geworden, die seit Wochen schwelt und ja Nerv getroffen hat. Ist das kalkuliert gewesen von Merz oder ist ihm das einfach so rausgerutscht? Hat ihm oder ist das eine Strategie? Was glauben Sie?
Naja, er ist immer mal nicht der Kanzler, sondern sich selbst im Wege, sozusagen immer noch ein bisschen Wahlkampf. Insofern formuliert er zwar zugespitzt, aber dann auch zum Teil so offen, dass natürlich daraus jede Menge Missverständnis produziert werden kann. Wir sind ja in dieser Gesellschaft sehr weit damit gekommen, ständig alles misszuverstehen. Das macht jeder aus politischen, aus inneren, aus persönlichen Gründen. Und so entstehen diese unsinnigen Diskussionen. Wir sind ja eigentlich Trendsetter bei dem Thema. Wir haben uns ja schon mit dem Thema Anger noch weit vor 2015 unterhalten, vor allem auch damals vor dem Hintergrund, dass ein Teil der den Alkohol zugeneigten Bürger dieser Stadt einen Teil des Angers besetzt haben und dadurch natürlich die gute Stube besetzt haben. Und dass man das so nicht zulassen kann, ohne dass man jetzt unterschlägt, da braucht man Sozialarbeiter, man braucht andere Angebote, man muss versuchen, diese Leute irgendwie wieder einzubinden, aber sie einfach krakeelend und saufend und sich vollpinkelnd auf dem Anger zu belassen, war keine gute Idee. Jetzt hat sich das potenziert und das ist so eine Stelle, wie der Merz das meinte und jeder in Erfurt weiß, wovon die Rede ist. Es geht ja nicht um irgendeine Mutter mit 3 Kindern, die vielleicht ein Kopftuch trägt und ihren Sportwagen, Kinderwagen über den Anger schiebt. Die ist herzlich willkommen. Die Hoffnung ist, dass die 3 Kinder irgendwann mal gut hier auch die Rente von den Alten hier mit erarbeiten. Aber es ist halt eine Ecke auf dem Anger, die ist so nicht mehr wahrnehmbar. Deswegen kamen ja auch diese Kameras zustande, die sonst normalerweise ich auch skeptisch sehe, aber in dem Fall sage ich ja. Und jetzt ist die Frage, was machen wir weiter damit? Die Kameras sind da. Ich hatte das Gefühl, ich bin 2-3 Mal über diese Teil des Angers gegangen in den letzten Tagen. Ich habe festgestellt, es ist ein bisschen ruhiger. Also die sind auch noch einmal irritiert, sowohl die Alkoholiker als auch die frisch frisierten jungen Männer, die scheinbar nichts zu tun haben, aus Kandahar kommen oder aus Aleppo und da sozusagen ihren schönsten Platz gefunden haben an dieser Stelle. Und natürlich die Leute verschrecken zum Teil, die sagen, ja, das ist doch nicht ein Anger, über den ich gerne gehe. Das heißt, das müssen wir klären. Das geht jetzt nur darum, wie vernünftig machen wir das. Und da hoffe ich immer noch, dass die Deutschen irgendwann sich mal auf ihre alten Tugenden besinnen, die Dinge organisieren zu können. Das heißt, diesen jungen Männern Arbeit zu geben, dass sie zum Wohle dieser Gesellschaft in der Zeit, wo alle anderen auch arbeiten und nicht da drum hängen. Und bei den Alkoholikern, ja, Sozialarbeiter, man muss sehen, in welchen Räumen kann man ihnen eine Möglichkeit geben, sich aufzuhalten, aber gleichzeitig wird man feststellen, die sitzen natürlich gerne auf dem Anger, weil das zentral ist, weil dort viele Leute vorbeikommen, weil sie Publikum haben, ja.
Angela Merkel hat ja gesagt, wenn ich über die Straße laufe oder mich in der Stadt aufhalte, kann ich nicht erkennen, ob jemand, der migrantisch aussieht, einen deutschen Pass hat oder nicht. Das war eine Kernaussage. Also vom Äußeren her kann man doch nicht erkennen, ob jemand einen deutschen Pass hat oder ob eine Asylgeschichte hat.
Ich meine, wir können uns weiterhin dümmer stellen, als wir sind. Ja, aber die Diskussion geht nicht darum, ob ich einen ausländischen Pass hatte oder nicht. Natürlich haben sie das bei mir nicht erkannt. Ich hatte einen sowjetischen Pass gehabt in meinen jungen Jahren, ja. Das ist vollkommen klar, darum geht es gar nicht. Ich habe ja auch, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen, die sich an dieser Diskussion beteiligen, habe ich ja Migrationshintergrund. Ich weiß auch, dass man Diskriminierung betreiben kann. Aber auf der anderen Seite organisieren wir uns selbst eine Situation, einen Frust in der Stadt, der sich dann sozusagen in einem Wahlresultat äußert, dass wir doch hinterher wieder bedauern und sagen, ja, aber kann das passieren? Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, am Wochenende waren ja mehrere Parteitage in Thüringen, die AfD hat in Anstatt getagt und da hat der Sportlehrer aus Hessen ganz klar gesagt, er will die absolute Mehrheit bei der nächsten Wahl haben. Mit 43% geht das schon. Mit 43, nicht mit 55. Mhm. Ja, das heißt also rein rechnerisch, weil ein Haufen Leute ja wirr sind zum Teil, also nicht Parteien wählen unbedingt, die eine Chance haben, sondern dann Parteien wählen, die keine Chance haben, dann ist die Stimme auch wieder weg. Das wird für linke und vor allem grüne Wähler nicht ganz einfach werden bei der nächsten Wahl, ja. Weil man, wie gesagt, fast sozusagen zu meinem Bedauern. Ich finde, die Grünen sind für diese Gesellschaft wichtig. Aber dass sie hier rausgeflogen sind, zeigt einfach den vormodernen Zustand unserer Gesellschaft. Aber der andere ist schon da sehr zuversichtlich, dass er die absolute Mehrheit bekommt. Was dann hier passiert, können wir uns ja auch ungefähr vorstellen, nicht nur auf dem Anger. Das heißt, es wäre ja sinnvoll, wenn die vernünftigen Leute zu vernünftigen Schlussfolgerungen kommen und nicht einfach den Klischees immer erlegen, das ist alles falsch, das ist alles falsch und wir diskutieren endlos darüber, bis es dann nicht mehr niemand mehr weiß, worum es überhaupt noch geht.
Hm. Nochmal zur Einordnung, die CDU erreichte 2004 die absolute Mehrheit mit nur 43%. Der Grund war, dass also die Grünen, die FDP scheitern, wenn denn auch noch das BSW scheitert. Also dieses Szenario, dass die Stimmen, ich würde sagen jetzt mal böse, verschwendet werden an Parteien, die nicht in den Landtag kommen, weil sie an der 5%-Hürde scheitern, dass dieses Szenario könnte sich tatsächlich wiederholen. Und wenn man jetzt die Umfragewerte 37% sieht, dann ist das kein Szenario, was weit weg liegt, sondern das liegt im Bereich der Realität.
Für mich steht in Frage, was die AfD macht, ist ja ihre Angelegenheit. Sie ist eine demokratisch nach wie vor zugelassene Partei. Sie wird in der CDU redet man eher darüber, wie man sozusagen die Flanke zur AfD aufweicht und wie man vielleicht zu Kooperation, Freundlichkeit und Zusammenarbeit kommt. In der SPD ist man noch wenigstens so weit zu sagen, wir müssen eigentlich eine rechtsradikale Partei, und in Thüringen ist sie eindeutig rechtsradikal, müssten wir verbieten. Das ist jetzt eine Geschichte, sage ich mal, das ist ganz aus dem Blickfeld verloren gegangen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit rückt immer näher, weil man schon vor 5 Jahren nicht die Entscheidung getroffen hat, die aus meiner Sicht zwingend gewesen ist, aufgrund der vorliegenden sozusagen Informationen und dem Verfassungsschutzbericht. Aber dass man sozusagen das sehenden Auges auch die Menschen, die durchaus sozusagen guten Willens sind, sagen, ja, wir ignorieren einfach weiterhin das, was Menschen bewegt und wünschen uns die Welt schön und harmonisch und entspannt. Das wird uns nicht helfen. Wir werden ein böses Erwachen haben, wenn wir so weitermachen.
Mhm. Vorher ist allerdings noch Weihnachten und der Weihnachtsmarkt ist nur auf Platz 8 gelandet. Mensch, das ist ja wirklich ein Drama,
Schlag,
oder?
In die Magengrube.
Ja, absolut, ja.
Aber das haben wir auch rechtzeitig diskutiert. Es lief darauf hinaus. Das heißt, Erfurt hat eine unschlagbare Kombination gehabt. Domplatz unbenannt, das ist toll, aber das bleibt eben halt so. Und die Kombination mit der Marienwiese war das ein wirklich großes, auch kulturelles Erlebnis, wenn du wenn abends dann dieser doppelte Weihnachtsmarkt dort war und man über die Domberg ging. Ich habe ja mehrfach Leute aus anderen Städten, also nicht nur aus Ostdeutschland, auch aus Westdeutschland gehabt, aus Chemnitz, aus anderen Gegenden. Die waren alle so fasziniert von dieser Kombination von der Möglichkeit, da oben auf dem Berg zu stehen, dieses ganze Licht am Meer zu sehen und der Friedlichkeit dieser Menschen. Gleichzeitig waren aus meiner Sicht auch die Severikirche und auch der Dom sehr gut gefüllt, weil viele Leute natürlich da vorbeikamen. Dass man das aufgegeben hat aufgrund von Nörgelei von Einzelnen, das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Martini-Fest, dass man da das Riesenrad verbannt hat. Was für ein Unsinn. Ein paar alte, ich sag's mal auf gut Deutsch so, weil ich auch in dem Alter bin, ein paar alte Säcke haben rumgenörgelt. Und da hat man das verändert und sozusagen nimmt den leisen Spaß den Menschen in der Masse. Das erinnert mich schon sehr an DDR-Zeiten, wo man auch gerne gegen die Bevölkerung einfach mal was entschieden hat, nur weil man aus ideologischen Gründen das gemacht hat. Und genauso ist es hier mit dem Marienwiese und diesem kompakten kleinen Weihnachtsmarkt. Und dann hat man noch den letzten Schlag, den Erfurter Weihnachtsmarkt versetzt, indem man den wenigen Markt völlig blass gemacht hat. Der war ja früher ein historischer, war gut angenommen, dann hat man aus inneren städtischen, unverständlichen, ja, irgendwelchen Gezänk oder was auch immer oder Missgunst, da hat jemand Geld vielleicht verdient und das könnte man nämlich, hat man es verändert und es ist eine blasse Sache dabei rausgekommen. Das heißt, anstatt das Ganze miteinander zu verbinden und damit nochmal zu punkten, hat man das Gegenteil gemacht. Da ist der 8. Platz sogar noch gut.
Wann fangen Sie denn an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen?
Ich habe ein bisschen schon was liegen. Das hat sich aber zufällig ergeben. Ist eigentlich nicht meine Art. Ich gerade auch meistens Mitte Dezember etwas in Panik. Ja, aber vielleicht gelingt es einmal. Man wird ja älter und weiser. Vielleicht nicht immer weiser, aber doch, man versucht es. Vielleicht kriegt man das ja vielleicht irgendwie hin. Also einige Weihnachtsgeschenke habe ich schon.
Herr Lochthofen, in diesem Sinne, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche.
Ich habe noch eine gute Nachricht aus Thüringen, also nicht nur Olympia-gute Nachricht. Ja.
Noch eine gute, schön.
Es gab wohl eine Umfrage des MDR zum Thema Heizung und Heizungskosten bei den großen Anbietern, die hier mit Energie zu tun haben. Und die haben wohl unisono alle gesagt, in diesem Winter werden die Heizungsausgaben nicht steigen, nicht aufgrund des Angebots der Energie. Die sind schon hoch genug, das ist vollkommen, da kann jeder sagen, ja, die hauen sich ja jetzt schon die Taschen voll. Aber dass sie nicht steigen, ist eigentlich eine gute Nachricht angesichts dessen, dass doch vieles sich ganz anders entwickelt und auch die Frage, ob man den Gastronomie, den Mehrwertsteuersatz senkt, ist ja schon beantwortet, dass man sagt, die Kunden werden davon nichts haben, weil natürlich das erstmal in den Häusern gebraucht wird, das Geld. Also das heißt, bei den Heizungskosten erwarten wir keine Schockentwicklung aus jetziger Sicht, es sei denn, bei der Energie weltweit passiert was. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
Wunderbar. Man freut sich ja schon über Kleinigkeiten. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis nächste Woche mit Kollegen Hucke und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
Ja, ich hoffe, das Wetter wird wirklich ein bisschen besser nochmal.
Na, alles da. Herzlichen Dank, Sergei Lochthofen. Tschüss.
Jawohl.